Dankeschön, Lobpreisteam. Da kommt richtig Leidenschaft rüber. Dankeschön, das macht mir Spaß. Was haben wir heute nochmal für ein Datum? Hä? 1. Januar.
01/2017.
Ja, nee, kann nicht sein. Nee, bei mir im Kalender steht was anderes. Da steht 3. Tevet 5777. Einer klatscht. Der weiß nämlich, was damit gemeint ist. Das ist der jüdische Kalender. Genau. Kriege ich auch mal ein Bildchen hier? Beamer so? Super. Ja, ist ja alles eine Frage der Perspektive. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Ich wünsche uns, dass es das beste Jahr unseres ganzen Lebens wird. Amen? Ich erwarte das. Ich erwarte gravierende Probleme für uns in diesem Jahr in Form von Platzproblemen. Hallo? Erwartet das vielleicht noch jemand von mir, für mich, so für dieses Jahr? Ich meine, wir könnten uns ja mal einigen darauf, was wir so erwarten, oder? Wäre doch nicht schlecht. Ja, Frage der Perspektive ist gar nicht so einfach. Der eine sagt so, der andere so und eigentlich meinen sie beide das Gleiche oder fast zumindest. Ich habe ein Motto für uns in diesem Jahr. Natürlich, eigentlich wie immer, ne? Jedes Jahr. Alle Jahre wieder. Was war denn letztes Jahr unser Motto? Herr, erweitere mein... Super. Ich bin begeistert. Kann ja nur besser werden. Herr, erweitere mein Gebiet war das Motto, mit dem wir letztes Jahr gestartet sind, was uns so auch durchs Jahr begleitet hat. Ich habe ein neues Motto für uns in diesem Jahr. Sei ein Bergbeweger. Ach du Schande. Habe ich es falsch geschrieben? Bergbeweger. Ich habe echt 5-mal da drüber geguckt. Ist das jetzt richtig geschrieben oder nicht richtig geschrieben? Weil die Fehlerkorrektur untermalt das. Es gibt's natürlich das Wort, ne? Das ist eine Erfindung, eine Wortschöpfung. Sei ein Bergbeweger. Das ist eine Frage der Perspektiven, gell? Was waren sie? Okay. Ja. Letztes Jahr, wie gesagt, dieses Thema Herr, erweitere mein Gebiet. Das ist ja entsprungen aus der Lebensgeschichte von dem Jabez und der ein bisschen der Schwierigkeiten in seinem Leben hatte, sehr stark stigmatisiert war, also so einen dicken Stempel drauf hatte als Schmerzensbringer. Das war ja sein Name, übersetzt, die Bedeutung. Und das heißt dann so ganz kurz in diesem Bibeltext, er schrie zum Herrn, Herr, erweitere mein Gebiet. Und Gott hörte sein Gebet. Und dann war er angesehen und sein Leben war gut. Dieser Gedanke hat eine bestimmte Perspektive. Und zwar, ich bin hier und Gott ist da draußen. Ich bin hier in meiner Welt und Gott ist da irgendwo da draußen in seiner Welt, in seiner geistlichen Welt. Ich bin hier in meiner Welt und habe hier ein Problem und bitte jetzt Gott, komm rein in meine Welt, in meine Situation, greif ein und verändere mein Leben. Das ist die eine Perspektive. Und das ist eine Perspektive, die Gott uns auch anbietet und sagt, komm her zu mir. Wenn du ein Problem hast, komm. Kommt her zu mir, die ihr beladen und belastet seid. Ich will euch eine Erfrischung, eine Erneuerung geben. Das ist eine Perspektive, die hat ihren Platz. Und viele unserer Erfahrungen, die wir mit Gott machen, basieren darauf, auf dieser Erfahrung, ich habe eine Not, ich habe eine Enge, ich habe ein Problem und ich rufe zu Gott und Gott kommt und Gott begegnet und Gott hilft, Gott verändert. Ich möchte eine andere Perspektive uns geben, nämlich die Perspektive, dass wir Schöpfer von Realität sind. Dass Realität nicht einfach nur etwas ist, was irgendwie sich ereignet auf wundersame Weise und wir hoffen dann bestmöglichst durch Führung Gottes und Fügung Gottes und hoffen dann, dass Gott da irgendwie dann auch reinkommt und eingreift. Ich glaube, dass Realität mehr ist als nur Dinge, die sich ereignen, sondern dass Realität zum großen Teil etwas ist, was wir selber produzieren. Wir produzieren unsere eigene Realität, in der wir leben. Und vor diesem Hintergrund möchte ich uns heute Abend noch so ein paar Startimpulse geben zu diesem Thema. Sei ein Bergbeweger. Es geht um Macht. Es geht um Kraft, Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern. Und ich möchte uns alle mit hineinnehmen, dass wir lernen, diese Macht, diese Kraft, die in uns lebt, zu entdecken. Traditionellerweise, wenn wir so über Gott nachdenken, über Eigenschaften Gottes, das Wesen Gottes, kommen uns bestimmte Dinge in den Sinn. Nämlich was? Lass uns mal ein paar Sachen aufzählen. Was kommt euch in den Sinn? Liebe. Liebe. Was noch? Hallo? Bitte? Hoffnung. Heilig. Treu. Bedingungslos. Ihr beschreibt gerade das Wesen Gottes, richtig? Gnädig. Gut. Ewig. Allmächtig. Bitte? Treu, genau. Jetzt sagt ja die Bibel, dass wir verwandelt werden sollen in sein Bild. Ja, Gott will in uns Gestalt gewinnen. Und dazu gehören natürlich all diese wunderbaren Eigenschaften, die ihr jetzt aufgezählt habt. Aber ein Wesenszug Gottes habt ihr bis jetzt nicht aufgezählt. Er ist ein Schöpfer. Wenn wir von Macht reden, reden wir von der Fähigkeit, schöpferisch tätig zu sein, gestalterisch tätig zu sein. Und wenn wir von Wesenszügen Gottes sprechen, die Gott auch in unserem Leben, durch unser Leben verwirklicht sehen will, also in dem Sinne, dass sie sich entfalten, dann gehört auch diese schöpferische Dimension dazu. Ein Aspekt, der traditionell gesehen oft vernachlässigt wird oder gar nicht so richtig im Vordergrund steht. Eher so als Nebengedanke oder wir überlassen das dann eher so diesen Platz irgendwelchen charismatischen Chaka-Predigern, ja, die dann irgendwie versuchen, Leute zu motivieren und so auf diese Art und Weise. Es ist nicht so stark verwurzelt in unserem Leben. Dabei soll uns etwas helfen. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 23. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen. Wir brauchen ein neues Denken. Wir brauchen veränderte Perspektiven in unserem Denken. Deswegen eben so ein bisschen das Spiel mit dem Kalender. Deswegen dieser Perspektivdarstellung, Jabez, ich bin in Not, ich brauche Hilfe, Gott hilf mir, Gott kommt, Gott greift ein. Das ist eine Seite, wie ich die Sache sehen kann. Ich brauche aber ein neues Denken in Bezug auf, was bedeutet das eigentlich, Schöpfer meiner Realität zu sein? Wie werde ich das? Wie bin ich das? Und ist das wirklich auch in der Bibel zu finden oder ist das ein bisschen überzogen? Erneuerung des Denkens und den neuen Menschen anzuziehen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Da haben wir es, nach dem Bild Gottes geschaffen. Dazu gehört seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber auch die Macht zu schaffen, zu gestalten. Könnte es vielleicht sein, dass wir uns so etwas in gewissem Maß sogar fürchten vor der Macht, die in uns steckt? Wie geht es uns bei dem Gedanken, dass in mir Macht ruht, eine Macht steckt? Erschauern wir da vielleicht so ein bisschen? Aber wir sind doch demütig und wir beten, dass der Wille Gottes geschieht. In mir soll eine Macht sein? Ist das ein bisschen überzogen? Als Jesus seine Jünger so vorbereitet hat auf die Aufgabe, das Werk weiterzubringen, hat er sie ja in manche schwierigen Situationen hineingebracht und immer wieder konfrontiert. Und eines Tages machte Jesus wirklich eine sehr abgedrehte Aussage. Also ich meine, wenn man das mal sich so richtig bei Licht betrachtet, dann kann man eigentlich nur sagen, hä? Was soll das denn? Völlig abgedreht. Was meine ich? Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor, stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Ich finde das ziemlich abgedreht. Stell dir mal vor, wir stellen uns ans deutsche Eck unten, mit Blick auf Ehrenbreitstein und sagen jetzt in Jesu Namen, heb dich Berg Ehrenbreitstein, heb dich empor und stürz dich bei Köln in den Rhein. Könnte Ärger geben. Ja, dann machen wir es Richtung Bingen. Dann staut sich das Wasser da hinten und wir bleiben im Trockenen. Ist doch ehrlich, ist doch ein bisschen abgedreht, oder? Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Ich sag mal, Jesus, hast du da irgendwie besonders viel so von Kraft geträumt? Oder warst du irgendwie besonders gut drauf, besonders enthusiastisch, dass du dachtest, ey, ich muss mal die Jünger so ein bisschen richtig ermutigen oder herausfordern? Was hat er sich dabei gedacht? Ist er einfach mal morgens aufgewacht und hat gedacht, boah, was erzähle ich meinen Jungs heute mal? Ich muss die mal so ein bisschen schocken. Erzähle ich ihnen mal so eine Geschichte. Ich meine, die Gegend um Jerusalem, da sind ja viele Berge, ne? So Stadt der sieben Berge, ganz viele Berge. So von daher, die wussten schon mit dem Begriff Berg was anzufangen. Ich meine, ein Schweizer wird wahrscheinlich lachen da über die Hügli, die er da sieht, ne? Das sind keine Berge, das sind Hügli. Ja, wir hatten mal jemand aus der Schweiz zu Besuch und wir schwärmten so von unseren Bergen und vom Westerwald und so. Und da haben die Person nur gelacht. Was für Berge? Ich sehe keine Berge. Hügli sind das. Ja, haben die Jünger wohl auch gesehen, die Berge? Und ja, wie war das? Hat Jesus jetzt einfach gedacht so, nee, ich muss denen mal richtig eine gute Story erzählen. Nee. Wenn du in den Text hineinschaust, dann wirst du feststellen, dass diese Aussage sehr wohl vorbereitet war, sehr gut durchdacht und vorbereitet war. Das hat Jesus nicht einfach mal plötzlich so sich überlegt, sich einfallen lassen, sondern hat einen ganz klaren Gedanken gehabt, den er vorbereitet hat. Nämlich, sie sind an einem Weg entlang gegangen. Moment, ich schaue das gerade nochmal ein paar Verse weiter. Ihr könnt das sehen, lesen ab Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Und da sagte Jesus zu diesem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Es gibt hier verschiedene Facetten, die jetzt nochmal interessant wären zu beleuchten. Das will ich aber jetzt nicht tun. Sondern mir geht es einfach nur darum, dass wir einfach mal wahrnehmen, Jesus verflucht quasi diesen Feigenbaum und es heißt ausdrücklich, seine Jünger hörten das. Die haben das wahrgenommen. Vers 20. Wir waren dann ein bisschen unterwegs und dann kamen dann wieder zurück auf diesem Weg. Vers 20. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zur Wurzel verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast. Die waren geschockt. Die waren richtig gehend geschockt. Kannst du dir das vorstellen? Mal dir das mal so richtig aus. Versuch dich mal da reinzufühlen, wie die Jünger sich, was da so los gewesen ist. Ich meine, das ist eine ziemlich krasse Kiste. Ja? Ich meine, wenn du bei dir im Dorf irgendwo vorbeigehst und sagst jetzt hier, Apfelbaum, Feierabend, nix geht mehr. Am nächsten Morgen geht der Tobias gucken und sagt, ey Vater, guck dir mal den Baum an, der ist ja völlig vertrocknet. Den kannst du fällen, kann man gleich für den nächsten Winter verfeuern. Krass. Und in dieser emotional geschockten Situation herein kommt jetzt diese Aussage, dass Jesus sagt, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, wird es eintreffen. Ich möchte nicht zu tief heute Abend hier in dieses Thema einsteigen, obwohl es sicherlich reizt, da etwas tiefer reinzugehen. Aber ich möchte uns diesen einen Gedanken mitgeben. Was heißt das, wenn Jesus sagt, ist das irgendwie als Bild nur gemeint, als Gleichnis? Aber wenn wir die Kiste mit dem Feigenbaum uns anschauen, da kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, das ist bestimmt irgendwie so allegorisch gemeint, also so als Bild, als Gleichnis. In Wirklichkeit meint der Jesus das gar nicht so. Das ist zu einfach. Wenn wir das einfach nur so betrachten, dann machen wir es uns zu einfach und entschärfen den Text. Machen einfach kraftlos. Einen Gedanken könnten wir vielleicht mal herausgreifen und für heute Abend mitnehmen in die Woche. Um was geht's? Da ist ein Berg, vorher war es der Baum. Und Jesus sagt, dass es die Macht gibt, die Macht des Glaubens, diesen Berg zu verändern. Worum geht's? Es geht darum, dass Glaube die Macht ist, Realität zu verändern. Das ist der entscheidende Gedanke. In dir ist eine Macht, Realität zu verändern. Du bist der Realität, wie sie in deinem Leben stattfindet, nicht einfach so nur ausgeliefert. Es ist nicht so, dass Dinge sich einfach nur ereignen in deinem Leben. Du hast Einflussmöglichkeit. Durch den Glauben besteht die Möglichkeit, Realität zu verändern, neu zu ordnen, neu zu sortieren, etwas zu bewegen. Der Berg wird wegbewegt. Realität wird verändert. Du hast in dir eine Macht, Realität zu verändern. Das ist neues Denken. Und dieses neue Denken ist nötig für neue Realitäten. Vielleicht gerade noch mal eine Vertiefung von diesem Gedanken. Und zwar, wenn wir uns noch mal die Definition anschauen, was denn eigentlich Glaube ist. Da wird etwas nämlich deutlich. Ich lese mal Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 aus der Basisbibel. Die Basisbibel ist einfach nur eine moderne Übersetzung, aber sie versucht, Sachen sprachlich zu vereinfacht darzustellen. Ich will es mal so sagen. Aber mir gefällt davon nicht alles, aber dieser Satz, diese Beschreibung von Glauben, die ist phänomenal für mich. Der Glaube ist die Gestalt dessen, was man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Realität ist nicht gleich Realität. Es gibt verschiedene Dimensionen von Realität. Und Glaube kann die Wirklichkeit einer übergeordneten Realität sichtbar machen. Das ist damit gemeint. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist, die aber die Macht hat, die Realität zu verändern. Vers 3. Aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was wir nicht wahrnehmen können. Nochmal. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was wir nicht wahrnehmen können. Realität wird verändert durch eine übergeordnete geistliche Dimension, die durch den Glauben aber erfahrbar ist, sichtbar wird. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Glaube ist die Verwirklichung dieser Dimension. Oder der Glaube ist ein tiefes Überzeugtsein von einer anderen Dimension von Wirklichkeit. Wenn das nicht wirklich ein ernstzunehmender Part unseres Lebens sein sollte, als Jünger Jesu, als Menschen, die in der Schule mit Jesus sind, von Jesus leben lernen, dann frage ich mich, warum Jesus auf diese Art und Weise seine Jünger so abstrus konfrontiert hat. Und das ist nicht die einzige Stelle. Wenn ihr die Evangelien lest, werdet ihr feststellen, dass noch mehr solche Situationen auftreten. Nur mal als ein Beispiel noch. Als die Jünger im Boot unterwegs waren und es stürmisch war und sie Angst hatten und sie dann Jesus geweckt haben und gesagt haben, hey Meister, kümmert's dich denn gar nicht, was hier los ist? Wir gehen gerade unter. Kümmert es dich gar nicht? Steht hier? Das ist so diese Perspektive. Herr, ich bin in Not, komm zur Hilfe, ich brauche dich, greif ein. Und ich sage nochmal, sie hat ihren Platz. Und viele unserer Erfahrungen, die wir mit Gott machen, basieren auf dieser Haltung. Jesus fährt seine Jünger an und sagt zu ihnen, sagt mal, was ist denn eigentlich los mit euch? Der sagt nicht zu seinen Jüngern im Boot, oh, sorry Leute, ich war einfach ein bisschen müde, war so tiefenentspannt eingeschlafen, ich habe gar nicht bemerkt, was los ist. Kein Stress, Leute, kriegen wir in den Griff. Hätte er sagen können, hätte sie ja trösten können, oh ja, wird schon wieder gut, wir sind doch da, Papa ist da, alles gut. Nee, er fährt sie an und sagt, Leute, was ist los mit eurem Glauben? Was macht ihr hier für einen Stress? Finde ich
Nicht sehr freundlich. Oder? Ich meine, wenn du so einen Stress schiebst, hier, das Brot geht unter. Warum macht Jesus das? Weil er sie etwas lehren will. Weil er sie lehren will, dass in uns als Jünger Jesu eine Macht ist, Realität zu verändern. Einfluss auszuüben auf Realität. Wir sind nicht einfach nur auf diesem Planeten, um mit dem mitzuschwimmen, was da so alles gerade passiert. Unser Leben heißt nicht, dass wir irgendwie da so entlang surfen und irgendwie versuchen, damit klarzukommen, was die Umstände des Lebens so bieten. Sondern wir sind berufen, Gestalter von Realität zu werden. Dinge zu verändern. Dinge zu gestalten. Und das ist ein zusätzlicher Wachstumsschritt. Wie gesagt, alles hat seinen Platz. Und du bist deshalb nicht schlecht, kein schlechter Christ, wenn du sagst, Herr, ich bin hier in Not, ich brauche hier Hilfe. Diese Phasen gehören zur Entwicklung dazu. Und sie dienen dazu, dass wir lernen, in diesem Vertrauen zu wachsen. Aber dann wird es auch Phasen geben, wo Gott dich herausfordert. Wo Gott dich herausfordert, ein Bergbeweger zu werden. Und mit diesem Gedanken möchte ich für heute abschließen. Werde ein Bergbeweger. Neues Denken schafft neue Realitäten. Keine Sorge, es geht immer wieder darum, dass das eingebettet ist in eine tiefe Liebesbeziehung mit Jesus. Deswegen leitet Jesus diesen Gedanken auch ein und sagt, habt Glauben an Gott. Sei tief verwurzelt in dieser Beziehung mit ihm. Und ich wünsche uns für dieses Jahr, dass wir das entdecken. Dass wir entdecken, was es bedeutet, Bergbeweger zu werden. Was wir gemeinsam entdecken, uns vielleicht auch gegenseitig darin helfen und ermutigen. Dass wir nicht einfach nur Opfer von Realitäten sind, sondern dass wir Gestalter von Wirklichkeit werden. Damit etwas von dem Leben, von der Liebe und der Kraft und der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes für unsere Welt sichtbar wird. Seid ihr mit dabei? Lasst uns beten.